Eigentlich habe ich gar nicht registriert, wo der Günther mich fragte, dass heute ja eigentlich Pfingsten ist. Das fiel mir gerade auf, weil er sagte, ich habe jetzt leider nicht die Pfingstpredigt, also die, die jetzt einen erwartet haben, am besten die Kassette vom letzten Jahr holen, dann habt ihr eine, oder die aus Stuttgart oder so. Ich habe aber trotzdem einen Text, den ich denke, der passt. Und das müssen wir manchmal hören als Christen. Und das ist aus dem Alten Testament, das ist der Haggai. Den gucken wir uns heute an, den Propheten. Er ist nicht lange, ist schwer zu finden. Erste fünf Bücher Mose und irgendwann kommt Haggai. Ja, da kommt noch einiges zwischen. Da ist der Zephania und die ganzen wilden Namen alle. Ich habe auch leider ein bisschen mit der Grippe zu kämpfen. Ich hoffe, man kann mich trotzdem gut verstehen. Der Haggai, ich erzähle eben mal ein bisschen was dazu, wenn wir hier reinkommen, um was es eigentlich geht oder um wann das passiert ist. Also alles, was wir uns heute anschauen, dieser Haggai, das passierte ungefähr 520 vor Christus. Nur so ein bisschen Hintergrunddaten, ich will nicht zu tief da reingehen, ist auch nicht unbedingt wichtig, aber einfach nur, damit man weiß ungefähr, wann sich das hier abspielt. Das war und 520 vor Christus, wo das hier passiert, was im Haggai beschrieben wird. Und dann das war so 538 vor Christus, also ungefähr 18 Jahre davor, da sind die Juden aus der persischen Gefangenschaft zurückgekommen. Und die sind also zurückgekommen und waren ganz heiß drauf, den Tempel wieder aufzubauen. Und haben den Tempel direkt, haben sofort angefangen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Und das ist auch heute, das ist ein sehr wichtiges Symbol für die Juden. Die Juden sagen heutzutage, wenn man Rabbiner fragen würde, was ist das Zeichen für dich, für den Messias? Dann sagt der Jude, der guckt gar nicht mehr im Alten Testament, leider nicht mehr. Aber die sind mittlerweile so weit, der sagt einfach nur noch, wenn er uns den Tempel gibt. Wenn er uns den Tempel gibt. Und so ähnlich war hier das Feuer. Die kamen wieder und die wollten zuerst diesen Tempel bauen. Und das war denen das Wichtigste, bevor sie an ihren Häusern gemacht haben und weil ihnen die Nähe Gottes wichtig war und sie die ja vermisst haben, einfach in dieser Gefangenschaft. Jedenfalls sind sie wieder hingekommen und haben angefangen, den Tempel zu bauen. Und dann haben sie den Tempel gebaut und haben das Fundament gelegt gehabt und haben ein Riesenfest gefeiert. Das kann man nachlesen in Esra. Und die haben ein Riesenfest gefeiert. Und das war eine ziemlich laute Party. Und da Jerusalem auch oben am Berg liegt, schallt es ziemlich weit. Und die Staaten, die damals Israel umgeben haben, so wie die heutigen Staaten, die mochten dies oder so nicht so unbedingt. Und also haben wir jetzt eine Riesenfeier obendrauf, die ist dermaßen laut und die umgebenden Völker, die haben Angst gekriegt, die haben gesagt, oh Mann, was geht hier los? Was passiert hier? Und haben angefangen, das kann man nachlesen im Ressa, einfach versucht, diesen Tempelbau zu stoppen. Einfach versucht, zu stoppen, was die Israelis vorhatten. Oder die Juden. Und sie haben es auch geschafft. Die Israelis haben dann aufgehört, den Tempel aufzubauen. Und jetzt steigen wir ein in Haggai, 520 vor Christus, und 16 Jahre vorher haben die aufgehört, den Tempel weiterzubauen. Also der Tempel liegt brach da. Und jetzt ist so oder so, der Herrscher Darius, was wir auch lesen hier im ersten Vers gleich, der ist der Herrscher über dieses Gebiet zu diesem Zeitpunkt. Und der ist so ein relativ offener gewesen. Sein Vorgänger, der hat gesagt, oh, keine anderen Religionen als nur die, die wir haben, beziehungsweise gar keine Religion, nämlich ich bin euer König und Herrscher und ihr habt mich zu verehren und niemanden anders. Das war der Vorgänger. Und dann dieser König Darius, der war sehr offen. Der war religiös sehr offen. Man konnte also alles Mögliche an Religionen ausüben und die Völker konnten ihre Religion ausüben. Und er war auch ganz offen den Juden gegenüber und hat gesagt, ja, ihr könnt euch machen, was ihr wollt, ist okay. Und da steigen wir jetzt ein. Wir lesen einfach mal aus dem Haggai, aus dem ersten Kapitel, die Verse 1 bis 11. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher an. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. es ist für euch selber, andersrum, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Er spricht hier von dem Tempel, von seinem Haus. Und nun, so spricht der Herr der Herrscher an, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher an, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Ihr brachtet es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscher an? Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hergibt. Und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag. Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns dein Wort einfach aufschließt. Herr, dass du zu uns redest, nicht dass ich rede. Sondern Herr, dass du redest durch deinen Heiligen Geist. Vater, du hast uns dein Wort gegeben mit echt so viel für jeden Bereich unseres Lebens. Vater, wir wollen dich bitten, dass du zu uns redest. Dass du dich verherrlichen kannst und dass du jeden Einzelnen von uns das gibst, was wir brauchen. Ob es eine Ermutigung ist oder ob es eine Ermunterung ist oder ob es vielleicht auch ein sanfter Tritt in den Hintern ist. Herr, du weißt, was jeder Einzelne von uns braucht. Danke, dass du hier bist, Herr. In Jesu Namen. Amen. Also, zurück zum Text. Wir haben der, es ist hier, das Volk hat den, baut den Tempel nicht. Die haben ihre Häuser und bauen ihre Häuser. Und die haben so ein bisschen die Einstellung wie, ach ja, der Tempel. Da liegt er und das ist okay und da steht er und irgendwann mal werden wir ihn bauen. Ganz wichtig, die haben den Tempel nicht vergessen. Sie haben den nicht ausgeschlossen, sondern sie wollen auch irgendwann den Tempel haben. Sie glauben, das ist wichtig. Und das ist sehr wichtig, den Tempel zu haben. Das glauben sie. Deshalb haben sie den noch nicht vergessen. Aber den weiterzubauen und den zu machen, das machen wir irgendwann mal. Noch nicht jetzt gerade. Ich habe so viel zu tun und wir haben so viel zu tun an unseren Häusern und an unseren Dingen und an unseren. Und dann kommt Gott her in Vers 3 und 4 und klagt sie an. Er klagt sie richtig an. Und er sagt, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Hey, ihr sagt, es ist keine, für euch, ihr sagt, oh, es ist jetzt gerade keine Zeit, den Tempel zu bauen. Und, oh. Aber ihr selbst lebt in euren getäfelten Häusern. Dieses getäfelte Häuser ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil eigentlich hat Gott sich das ausgedacht. Man kann das nachlesen, 1. Könige 6, 9, müssen wir jetzt nicht hinschlagen, da hat Gott diese Vertäfelung bestimmt für den Tempel. Das war ihm sehr wichtig, weil das sah sehr, sehr schön aus. Das war eine besondere Art von Holz. Ich weiß leider nicht genau, welche das war. Wahrscheinlich ein Zedernholz. Und das war draußen an den Toren. Zum Beispiel die Tore vom Tempel, die waren daraus gemacht. Und die waren eher riesig groß. Und die waren ganz speziell auch verziert. Dieses Holz konnte man sehr gut schnitzen, obwohl es sehr, sehr stabil war. Und dann haben die dieses Ding gebaut und das war toll. Diese Tore waren toll. Oder auch sonst diese Vertäfelung draußen an dem Tempel. Gott hat sich das ausgedacht und hat gesagt, ich will, dass mein Haus schön aussieht. Dass es schön für euch ist, dahin zu gehen. Und das hat Gott sich ausgedacht. Und jetzt gehen die her und nehmen sich diese Idee und machen ihre Häuser damit. Das haben auch Leute sich abgeguckt und haben ihre Paläste damit gebaut. Könige, man kann das bei David sehen, er hat auch sein Palast, war damit verziert. Mit diesen Vertäfelungen. Und dann sagt Gott, hey, ihr investiert in euch, aber nicht in mich hinein. Das ist schade. Das ist traurig. Aber dann guck dich mal an. Gott geht her und sagt, hier in Vers 5, richtet euer Herz auf eure Wege. Und da habe ich nachgedacht, als ich das gelesen habe, und habe gedacht, richtet euer Herz auf eure Wege. Was meint er hier? Was meint er hier? Um was geht's hier? Und dann habe ich ein bisschen rumgewühlt und rumgeblättert in Konkordanzen und sowas. Und da kommt sehr, sehr viel, kommt der Inhalt dieser, ist also eigentlich wie eine Frage oder eine Herausforderung. Die Frage ist eigentlich, hey, wie geht's dir? Guck mal an, wie es dir geht. Und Gott sagt dem Volk, wie es ihm geht. Gott sagt, weißt du was? Du arbeitest, du tust, du mühst dich ab und es kommt irgendwie nichts dabei raus. Das ist, was er beschreibt danach in den Versen. Er schreibt, richtet euer Herz auf eure Wege. Guck, wie geht's dir? Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird kein Warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt seinen Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Da fällt alles raus. Also die haben irgendwie das Gefühl, die Israelis, die Juden hier, die als ob die es umsonst tun würden. Und Gott sagt ihnen, hey, wie geht's euch? Ihr habt zwar getäfelte Häuser, aber irgendwie scheint es euch nicht so super gut zu gehen. Und es scheint ja echt einfach ziemlich viel in Bach runterzugehen von dem, was ihr tut und worin ihr investiert. In euren Beruf oder in da, wo ihr seid. Und Gott sagt hier, hey, das ist, weil ihr falsche Prioritäten gesetzt habt. Ihr habt Prioritäten in euch selbst hineingesetzt. Und Gott sagt ja dann auch, hey, ich war's, ich habe reingeblasen. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land, sagt er in Vers 11. Es ist manchmal, also es ist wahrscheinlich nicht hier in der Gemeinde so, wahrscheinlich nicht. Aber es gibt Christen, die fragt man, wie geht's dir? Und du sagst, hey, wie geht's dir? Und derjenige sagt, weil wir wissen ja, als Christen sollen wir ja ehrlich sein unseren Brüdern gegenüber und nicht immer nur sagen, mir geht's ja super gut, sondern dann ist er ehrlich und sagt, mir geht's nicht gut und das ist alles ein Krampf und das ist so schwer. Und ich weiß, die gibt's wahrscheinlich hier nicht in der Gemeinde, aber ich weiß, in einer Gemeinde, wo ich war, wo ich geniedert war, eine Person, die konntest du fragen, wann du wolltest. Sonne draußen war, so jetzt gerade wieder, oder ob Regen war, egal wie. Die Antwort war immer, das ist so krampfig, so schwer und ich mache und tue und irgendwie kommt nichts dabei raus. Und wo ich das hier studiert habe, wo ich Haggai angeguckt habe, habe ich so an diese Person gedacht und ich habe gedacht, woran liegt das wohl? Was ist wohl der Grund dieser Person? Natürlich, wir sollen ehrlich sein, uns geht's nicht immer gut. Gott hat nie versprochen, dass es uns immer gut gehen wird. Aber dieser Person ging scheinbar immer schlecht. Die war immer, das ist so schwer und ach, das Leben ist so schwer und irgendwie die Arbeit ist und die Kollegen und alles ist so ein Krampf und du hast immer das Gefühl, da würde die im Moment anfangen zu heulen. Und wo ich das hier gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, die Juden, die fühlen sich hier genauso. Die Juden fühlen sich hier in dem Moment genauso. Die tun und machen und schaffen und es kommt irgendwo nichts vorbei raus. Und manche müssen uns echt eine ziemlich krasse Frage stellen. Und das ist, hey, in wen investieren wir eigentlich? Liegt's vielleicht dran, dass wir falsch investieren? Liegt's vielleicht dran, dass wir einfach nur so dermaßen um uns selber uns rumdrehen, wie dieser Misthaufen? Und die Fliege, ja, die Fliege, die dreht sich immer nur um diesen Misthaufen rum. Und die dreht sich und dreht sich und dreht sich und kann gar nicht sehen. Ich hatte ein schönes Bild dazu. Gott spricht sehr, sehr viel durch Bilder. Immer wieder. Und einmal, ich war in England gewesen. Und das war eine Zeit, da musste ich einfach sehr, sehr viel mit Gott allein sein. Und es ist ja so, das Deutschen liebstes Kind ist das Auto und der Engländer hat auch ein liebstes Kind und das ist der Hund. Jedenfalls ging ich über so eine Wiese drüber und irgendwie, ja halt, denn die Hunde müssen ja auch irgendwann und dann gehen die halt alle auf diese Wiese. Und dann ging ich über diese Wiese drüber und überall waren die Hunde und hatten ja, ihr Geschäft halt gemacht. Und aber wirklich überall. Und das war so, und das war wunderschön. Das war in Bristol. Eigentlich, also die Gegend war wunderschön. Nicht das, Entschuldigung. Also die Gegend war wunderschön. Das war in Bristol. Und dann konnte man über diesen Kanal, den Bristol Channel heißt das Ding oder so ähnlich, und dann konnte man drüber gucken und noch eine Wells gucken. Und das war einfach schön. Und es war ausgerechnet mal kein Regen. Und ich ging dann lang und musste immer nur wirklich die ganze Zeit auf den Boden gucken und aufpassen, dass ich da nicht irgendwo reintrete. Und dann habe ich, und dann guckte ich irgendwann hoch, Mensch, das ist so toll hier. Und oh nein, voll neidabt. Also, und dann, und plötzlich ist mir sowas klar geworden, was Gott manchmal versucht, uns klar zu machen. Und das ist, hey, ich musste stehen bleiben, um zu sehen, wie schön das war. Ich musste weggucken von da unten und dazu musste ich stehen bleiben und musste schauen, wie schön das war. Und Gott hat so zu mir geredet, er hat nur gesagt, weißt du was, manchmal bleib doch einfach stehen. Du musst nicht immer laufen, du musst nicht immer in Bewegung sein, du musst nicht immer dich um deinen Mist kreisen. Ja, wie die Fliege, sondern hey, schau mal weg, schau mal zu mir. Guck mal wieder zu mir. Guck weg von dem, wo du das Gefühl hast, dass es dir so schlecht geht. Und guck mal zu mir. Richte mal deinen Fokus zurück auf mich. Nicht immer nur um dich und um die Probleme, die du hast. Weil dann wird's dir besser gehen. Weil dann wirst du plötzlich mich sehen in meiner Größe. Und das kleine Problem, das ist dann nix. Aber wenn du wie die Fliege immer da drum kreist, dann wird ist das so riesig groß, weil du so dicht davor bist. Aber wenn du auf mich schaust, dann siehst du meine Größe. Und dann siehst du, dass ich in der Lage bin, dich durchzutragen. Auch wenn du nicht verstehst, warum das da so ein Tal ist. Auch wenn das vielleicht alles so schwer ist und sich nicht ändern wird. Aber wenn du auf mich siehst, dann siehst du meine Größe, dann siehst du meine Hand, dann siehst du meine Liebe für dich, dass ich dich tragen werde. Jedenfalls sagt Gott hier, hey, Leute, hallo, ich habe hier unter dem Text stehen, habe ich knock, knock stehen. Gott klopft an bei dem Volk und sagt, hallo, guck mal, wie geht's dir eigentlich? Guck dir mal an, wie es dir geht. Und dir geht's nicht gut. Dir geht's nicht gut. Warum geht's dir nicht gut? Weil du dich immer nur um dich selbst kreist. Weil du nicht anfängst, in mich zu investieren, meinen Tempel zu bauen. Und dann lass uns mal Vers 8 angucken. Erstmal Vers 7 ist das Ende nochmal. Richtet euer Herz auf eure Wege. Und dann steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Und das ist eigentlich, also ich bin so ein Mensch, ich habe gelernt und sehr viel habe ich genießen können. Einen sehr, sehr guten Pastor, Jack Hibbs, das ist der Pastor von Calvary Chapel Chino Hills. Und das ist jemand, der sehr, sehr viel Wert auf so kleine Worte legt. Und dann sagt er dann immer, wenn irgend so ein kleines Wort ist, dann sagt er, okay, so, und jetzt umkreist dir das alle mal. Und dann hörst du auf den Kassetten, wie alle ihre Kugelschreiber zücken und genau dieses Ding umkreisen. Aber es ist so, die Bibel, jedes Wort da drin ist gewollt und jedes Wort da drin ist wichtig und jeder Satz da drin ist wichtig. Auch manchmal verstehen wir nicht, aber manchmal kommen wir drauf und hier steht was drin von diesen und geht ins Gebirge und bringt Holz herbei. Da habe ich mich gefragt, warte mal, wenn ich mir den Tempel angucke, so den man ja in den meisten Studienbibeln und so weiter sehen kann, dieses tolle Gebäude, denkt, Mensch, das sind ja eigentlich mehr Steine drin als Holz. Warum sagt Gott hier, holt Holz herbei und nicht Steine? Er redet hier nicht von Steinen, sondern er redet hier von Holz. Holt Holz herbei. Warum? Weil die in der Lage waren, mit Holz zu arbeiten. Wir haben ja vorher gesehen, die haben getäfelte Häuser gehabt. Die waren mit Holz verziert. Und hier sagt Gott, komm, bau meinen Tempel mit den Fähigkeiten, die du hast. Mit dem, was du kannst. Und das ist das, was ich euch sagen will. Wir haben, da hinten liegen Listen aus. Heute Morgen sind Listen angesprochen worden. Wir in Stuttgart, wir hatten auch immer Listen. Bei uns war es nur dann irgendwann so, dass unsere Eingangstür von oben bis unten voll von Listen war. Also wenn man dann rausging, für alles Mögliche. Aber hey, den Tempel Gottes bauen ist mit Sicherheit hier den Leib, hier die Gemeinde. Ein Teil dran sein, hier mitarbeiten. Das ist mit Sicherheit den Tempel Gottes bauen. Aber genauso auch am Reich Gottes arbeiten. Da, wo Gott mich hingestellt hat. Da, wo ich diene. Da, wo ich arbeite. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir verlieren oft als Christen so den Fokus, oder viele Menschen denken, oh Mann, eigentlich diene ich ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht so der richtige Diener und ich diene ja Gott so gar nicht. Und ich bete für endlich diese Vollzeitberufung in die Mission nach Simbabwe. Und das haben Leute oft das Denken von, hey, das ist der Plan Gottes und dann bin ich in Gottes Plan, dann bin ich in Gottes Willen, wenn ich irgendwo in so einer Mission bin. Oder wie der Kerl da vorne, oh, und jetzt nach Heidelberg gezogen und gründet eine Calvary Chapel. Wisst ihr, Gott hat uns gesegnet mit unterschiedlichen Gaben. Mit ganz unterschiedlichen Gaben. Und C.S. Lewis bezeichnet das als das Rohmaterial. Gott hat uns verschiedenes Rohmaterial gegeben. Und hier kommt Gott zu dem Volk und sagt, hey, holt Holz. Das, was ihr könnt, eure Häuser vertäfeln. Ich habe gesehen, das könnt ihr, das sieht toll aus. Und ich will, dass ihr das an meinem Haus macht. Ich hoffe, ich darf du sagen. Also ich sage einfach mal du für den Rest der Zeit. Wenn du auf deiner Arbeit bist oder da, wo du nach Hause gehst oder zu deiner Familie oder zu deinem Mann oder deiner Frau, die vielleicht nicht Christ sind, oder und du gehst dahin zurück und sagst immer, Mann, Gott, ich weiß nicht, ob ich so richtig an meinem Platz bin und Gott, wann wirst du mich berufen und ich bin nicht so ganz glücklich. Hey, weißt du, dass du da bist, gerade da, wo du jetzt gerade bist, wo Gott dich haben will? Sonst wärst du woanders. Wenn ich jetzt hier fragen würde, hey, wer glaubt, dass Gott souverän ist, würden, glaube ich, alle Hände nach oben gehen. Wenn ich aber fragen würde, okay, glaubst du, dass du da, wo du bist, innerhalb Gottes Souveränität da bist, wo er dich haben will? Ich glaube, da würden vielleicht die Hälfte oder noch weniger, das erfrage ich gar nicht. Nee, weil es ist so. Wir haben oft diese Einstellung, wir haben oft das Gefühl, dass Gott uns irgendwo gebrauchen kann, wenn wir dann mal reif genug sind, irgendwo zu sein. In der Mission. Neben Billy Graham. Okay, da kommen die meisten von uns nicht hin. Aber versteht ihr, was ich meine? Hey, das, was du kannst, da, wo du bist, in deinem Job oder sonst wo, in deiner Familie, das ist da, wo Gott dich hingestellt hat. Und das will er von dir, dass du das einbringst zu seiner Ehre. Er will, dass du das gibst und für ihn machst, als ob das für ihn ist. Er sagt den Kolosser, hey, das, was ihr tut, tut das für mich, nicht für euren irdischen Herrn, sondern tut das, als ob ihr das für mich tut. Hey, und wenn wir uns manchmal, ich muss mir das immer wieder bewusst machen, ich arbeite noch nebenher und ich muss das immer wieder bewusst machen. Ich habe angefangen in dieser Firma als Fahrer. Also ich musste eigentlich nur durch Baden-Württemberg fahren. 8 Stunden am Tag, so ein Messgerät hinten in den Kofferraum legen, 2 Antennen aufs Dach, 8 Stunden fahren, das Messgerät auspacken und nach Hause gehen. Das war mein Job. Und ich hab Gott gefragt, sag mal, sehr, sehr erfüllend. Danke, Gott. Ich glaube, ich bin da, wo du mich haben willst. Das habe ich gar nicht gedacht. Ich bin zwar runter nach Stuttgart, um damit zu helfen bei der Calvary-Gründung, aber ich brauchte halt einen Vollzeitjob, weil ich keinerlei Unterstützung sonst habe. Und habe dann 8 Stunden da durch die Gegend gefahren und habe echt gedacht, oh Gott. Und dann bin ich über Kolosser gestolpert, wo Gott sagt, weißt du was, das, was du tust, das tu, als ob du es für mich tust. Egal, was es ist. Egal, was es ist. Dann bin ich so gut gefahren, wie ich konnte. Nee, ich habe versucht, wirklich so zuverlässig zu sein wie möglich. Ich habe versucht, wenigstens das, die bisschen Zeit, die ich mal mit Kollegen hatte, denen irgendwie freundlich gegenüber zu sein oder keine Ahnung. Ich habe einfach nur versucht zu sagen, Gott, zeig mir heute, wo ich dir dienen kann. In diesem komischen Job, den ich habe. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt so einen Job machen muss. Aber du weißt das, du hast mich hingestellt, ich will dir dienen. Ich will nicht sagen, dass ich so super heilig bin und ich habe die perfekte Haltung. Ich musste jeden Morgen musste ich aufstehen und mich aus dem Bett rauskämpfen. Zum Glück musste ich erst um 9 Uhr da sein, aber weil das war so, hat überhaupt gar nicht gefordert. Und ich musste echt kämpfen, zu sagen, Gott, Hilf mir, das heute einfach für dich zu machen. Hilf mir dabei. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, in welchem Job du bist oder in welchem Umfeld du bist. Wo du vielleicht jeden Morgen aufstehst und... Aber weißt du was? Bitte Gott, dass er dir hilft. Weil er hat dich dahingestellt. Er ist souverän. Glaubst du, dass er souverän ist? Wenn du das glaubst, dann steh auf morgens früh und sag, Gott, ich glaube, dass du souverän bist. Hilf mir heute, da wo du mich hingestellt hast, einfach treu zu sein. Diesen, egal was für Dinge das sind, hilf mir da treu zu sein. Hilf mir mit den Gaben, die ich habe. So wie die Israel, so wie die Juden hier. Die sollen das Holz herholen, das, was sie können. Ich will mit dem, was ich kann, an deinem Reich. Das ist nicht viel, aber das, was ich habe, gebe ich dir. So ein uraltes Lied. Das muss unsere Einstellung sein. Und hier macht Gott, hallo. Wach auf, hab die Einstellung mir gegenüber. Und dann Vers 12. Lass uns mal Vers... halt, ich hab... Oh, das darf ich nicht vergessen. Auch was hier Gemeindedienst angeht. Vielleicht denkst du, oh Mann, ich kann ja nicht so jetzt... ich bin einfach nicht der Redner. Na gut. Aber vielleicht kannst du irgendwas anderes. Es gab eine Frau, die hat, OM kennen ja einige von euch, diese Missionsgesellschaft, riesig groß, hat zwei Schiffe unterwegs. Und eine Frau, die ist schuld daran, dass es OM heutzutage gibt in der Größe. Und OM ist weltweit aktiv in hunderten von Ländern mit tausenden von Missionaren, die aussenden, zwei Schiffe. Weil eine Frau, George Werver, den Gründer von OM, gesehen hat und einfach nur für ihn gebetet hat. Die hatte keine Rednergabe, die hatte keine Gabe, mit Leuten Seelsorge zu machen. Die hatte keine, die war einfach nur eine Frau, die gebetet hat. Und die hat sich da eingebracht, an dem Punkt. Und oft haben wir so eine Einstellung. Oft haben wir so eine Einstellung, was Dienst angeht. In der Gemeinde. Wir sagen, ja, ich muss aber erst können. Ich muss aber erst so diese Qualifikationen erreicht haben. Und dann kann ich mit dienen. Ich muss erst mal dazu hinkommen, wenigstens zehn Minuten Bibel zu lesen. Oder? Das ist nicht schlecht, das Ziel zu haben. Aber weißt du was? Bring dich doch einfach vorher ein. Wenn du dich unter Gottes Einfluss stellst, in der Gemeinde mitzudienen, wird er an dir arbeiten, wird er dich verändern. Und das sehen wir jetzt. Vers 12 bis 15. Kannst ruhig anlassen. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiel und der hohe Priester Jeschua, der Sohn Zodadak, Jozadak und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes. Und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrests des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscherin ihres Gottes, machten. Am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Hier kommt Gott her und sagt, hey, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Und Gott sagt das immer wieder. Gott sagt das immer wieder. Und weißt du, wenn du dich auf dieses Wasser hinaustraust, wenn du dich da hinaustraust, wenn du riskierst, in sein Reich zu investieren. Ich weiß nicht, wo das ist. Es gibt Leute, ich kenne in Amerika eine, der Kerl ist Businessman, der arbeitet, der fliegt weltweit rum und der arbeitet ohne Ende. Man könnte ihn fragen, ja, eigentlich hat er gar keine Zeit, sich im Reich Gottes einzubringen. Aber das bisschen Zeit, was der hat, das betet er im Flugzeug. Zu Hause hat er keine Zeit, leider nicht. Aber das ist so einer von denen, die im Psalm 50 steht, was, dass Gott die Kühe auf den Hügeln hat. Ja, oder da geht es einfach nur darum, dass Gott sehr reich ist. Und das ist so einer, den Gott beauftragt hat, diese Kühe zu verscherbeln, zu verkaufen, damit da Geld reinkommt für das Reich Gottes. Er sagt, das ist mein Dienst, das ist mein Dienst. Der wohnt relativ einfach, obwohl er sehr viel verdient, aber der powert so viel ins Reich Gottes rein, da wo er kann. Aber das ist das, was er kann. Er kann sonst nicht bauen, aber das war, bei ihm war das genauso. Der hat am Anfang gedacht, oh Gott, ich kann doch nicht, und wo soll ich dir dienen und überhaupt, und ich weiß doch nicht. Und irgendwann ist ihm aufgegangen, Mensch, da wo ich bin, da kann ich einfach paps ins Wasser reinspringen und sagen, Gott, ich will das, was ich kann, und das ist Business betreiben, will ich für dich tun. Und will dich damit verherrlichen. Und das tut er. Das ist total genial. Calvary Chapel Chino Hills lebt sehr, sehr viel von diesem Mann. Keiner kennt ihn. Oder die wenigsten aus der Gemeinde. Echt. Aber das ist so, wo er seinen Bereich gesehen hat. Und dann, wenn wir anfangen zu gehen, wenn wir anfangen zu riskieren, dann sagt Gott, dann ermutigt uns Gott. So wie hier das Volk. Hier fängt das Volk an zu bauen und dann sagt Gott, hey, ich bin mit dir, ich bin mit euch. So spricht der Herr. Hier ist wieder das Wort Jahwe, habt ihr mit Sicherheit, kennt ihr schon. Jahwe. Der, der war, der ist, der sein wird, der ist mit dir. Der absolut Souveräne, der ist mit dir. Immer, natürlich, aber auch ganz besonders, wenn du rausgehst. Das ist ein Versprechen für dich, wenn du dich reinwagst in den Dienst. Und dann geht's hier um Erweckung. Wir beten immer wieder für Erweckung. Vers 14. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels. Und dann, und den Geist des ganzen Überrests des Volkes. Wisst ihr, Erweckung ist nicht, wenn hunderte von Heiden sich plötzlich auf den Boden werfen und sich bekehren. Die haben mal, ich glaube, es war Dwight L. Moody, den sie gefragt haben. Er war zuständig für sehr, sehr viele Erweckungen, die stattgefunden haben. Sie haben ihn gefragt, okay, was ist dein Mittel für Erweckung? Und er hat gesagt, ich bete für Kreise. Und gesagt, was? Ich bete für Kreise. Ich male einen kleinen Kreis in mein Zimmer und setze mich rein und bete für Erweckung innerhalb dieses Kreises. Dann ziehe ich den Kreis ein bisschen weiter, meiner Familie, und dann bete ich für Erweckung innerhalb dieses Kreises. Und dann ziehe ich den Kreis wieder ein bisschen weiter und bete für Erweckung innerhalb dieses Kreises. Wisst ihr, Erweckung fängt nicht draußen an. Erweckung muss in den Gemeinden anfangen. Erweckung muss in uns Christen anfangen. Erweckung ist das ist hier passiert. Gott muss uns aufwecken. Wir müssen stark mit Gott werden. Wir müssen anfangen, von diesem Misthaufen wegzugucken auf Gott. Das ist Erweckung. Weil dann werden Menschen sehen, hey, dass da was anderes ist. Dass da mehr ist. Und dass sie eine Not haben. Wenn wir als Christen in die Firma gehen, uns geht's super und wir sagen, Halleluja, praise the Lord, und ich habe Jesus auf meiner Seite, die meinen, erstens ist ein Charismatiker und zweitens sagen die, ja, ist ja klar, dir geht's ja auch super gut. Wisst ihr was? In der Welt werden Christen einen Unterschied machen, wenn es ihnen nicht gut geht. Und sie dann sagen, Halleluja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat übrigens Hiob gesagt. Ich habe immer damals gedacht, Mensch, wo steht dieser Vers? Und ich habe immer danach im Neuen Testament gesucht. Weil ich gedacht, ja, passt eigentlich ins Neue Testament. Aber Hiob sagt, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist, wenn das die Menschen um uns herum sehen, dann werden sie erkennen, Mensch, da gibt's mehr. Wow, das will ich haben. Und das ist das, was Gott in uns erreicht. Das ist dieses Erwecken des Geistes. Lasst uns einfach, also wir werden jetzt überspringen, da wir den ganzen Haggai schaffen wollen, und ich bin ja jetzt nicht gerade super schnell gewesen, es geht hier um in Kapitel 2, 1 bis 9, geht es darum, wie Gott eigentlich so ein paar Sachen dem Volk sagt über den Bau. Er spricht auch sehr kurz von dem Haus, das er sich vorstellt, nämlich den Himmel am Ende, das sieht man in Vers 9 kurz. Aber da will ich gar nicht so weit darauf eingehen, weil Gott spricht in diesem kurzen Teil, dreimal ermutigt er sie an drei Stellen. Nur in diesen kurzen Vers 1 bis 9 von Kapitel 2, das ist einmal in Vers 4. Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Und sei stark, Jeschua, Sohn Jazodak, du hoher Priester. Und sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr. Und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. Und dann Vers 5 nochmal am Ende. Fürchtet euch nicht. Das ist Gott. Während das Volk am Arbeiten ist, kommt Gott an und ermutigt er sie. Er sagt, hey, komm. Komm, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Hab keine Angst. Weil die haben Angst, weil die ganzen umgegenden Staaten, die haben wieder angefangen zu gucken. Oh nein, die fangen den Tempel wieder an zu bauen. Oh, wir werden anfangen, sie zu stoppen. Und das ist sehr, sehr oft, wenn Leute anfangen, uns gegen uns zu stehen oder Probleme dann noch extra kommen, wenn wir sagen, ja, ich will aber Gott dienen. Hey, das wird dann nicht einfacher werden. Also die Probleme werden nicht weniger werden. Das nicht. Es wird in dem Sinn einfacher werden, wenn ich auf Gott schaue. In dieser Situation. Und dann, wenn ich auf Gott schaue, dann werde ich das realisieren, was er hier immer wieder sagt. Hey, ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Ich werde dich durchtragen. So, jetzt muss ich ganz kurz was trinken. Und dann Verse 10 bis 19 von Kapitel 2. Wir lesen ihn einfach. Am 24. des 9. Monats, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herrscher: Bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt und mit seinem Zipfel Brot oder Gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird das dadurch heilig? Und die Priester antworten und sprachen nein. Darauf sagte Haggai, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und der Priester und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn, wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10? Kam man zur Kelterhufe, um 50 Pura zu schöpfen, wurden es 20? Ich schlug euch mit Getreidebrand und Vergilben. Und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet euch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, da die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf. Doppelpunkt. Ist die Saat noch in den Vorratskammern? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Hier am Ende fragt Gott eigentlich so rhetorische Fragen. Er sagt, hey, habt ihr jetzt nicht alles, seitdem ihr angefangen habt, mir zu dienen? Seitdem habt ihr doch alles, seitdem geht's doch euch wieder gut. Aber zur Erklärung, das ist ziemlich kompliziert, der obere Teil hier. Da geht es irgendwie um heiliges Fleisch und im Rock tragen und im Rockzipfel tragen und irgendwelche Opfersachen transportieren zum Tempel hin. Um was geht's hier? Also es ging darum, wenn ein Jude zum Opfern ging, irgendwie irgendwelche Opfer darzubringen, dann trug er das Opferfleisch in seinem Gewand vorne drin, in seinem Rockzipfel. Und das Fleisch war Gott geweiht. Ja, das war fehlerlos, wisst ihr, von dem Lamm und so weiter, das Fleisch war Gott geweiht. So, und jetzt hat er das transportiert. Und weil das Fleisch war rein und wurde als heilig angesehen, weil es Gott geweiht war. Das ist ganz wichtig. Es wurde bestimmt, es kam von irgendeinem fehlerlosen Tier und dann wurde es Gott geweiht und dann war es heilig. Und dann trug er das in seinem Rockzipfel. Und hier geht es jetzt darum, dass solange, obwohl das Fleisch heilig war und das in diesem Rock drin war. Deshalb wurde der Rockzipfel nicht auch heilig. Ja, eigentlich logisch. Klar. Ja, warum? Es geht ja nur um das Fleisch, es geht ja nicht um den Rockzipfel. Ich verbrenne ja nicht meinen Rock als Altar, als Opfer, sondern nur das Fleisch da drin. Deshalb ist das ja auch heilig, weil das ist Gott geweiht. Aber dann geht's weiter. Aber wenn der Mensch, der dieses Gewand hatte, eine Leiche berührt hatte, das war im Alten Testament in 5 Büchern Mose, ist bestimmt, dass wenn ein Mensch eine Leiche berührte, dann war er unrein. Es ging mit auch um Hygienisches drum, weil wenn jemand stirbt, dann kommen sehr schnell, wie ihr wisst, halt Bakterien und so weiter. Und dann, aber Gott hat gesagt, dieser Mensch soll, der ist unrein und der darf mit Opferfleisch nicht in Berührung kommen, weil das Opferfleisch wird dann unrein. Wo es hier drum geht, es geht hier nicht um das Ritual. Und es ging auch damals nicht um das Ritual, um diese Zeit, von diesem Opferfleisch, sondern es ging darum, wie der Mensch war, wie das Gewand dieses Menschen war, was zu dem Mensch gehörte in dem Fall. Ja, es ging darum, um die Einstellung des Menschen. Der Mensch wurde, wenn der Mensch unrein war, dann war das, was er tat, das Opfer, was er brachte, unrein. Wenn der Mensch mit Gott im Klaren war, dann wurde das Opferfleisch nicht unrein. Dann blieb es rein, dann konnte er opfern, dann war er in der Lage zu opfern. Aber wenn er unrein war, konnte er nicht opfern. Und hier kommt Gott an und sagt, hey, Volk Israel, du bist unrein. Jetzt könnten wir fragen, und ich habe mir die Frage gestellt, wo ich das gelesen habe, ich habe mir gedacht, warte mal, Gott hat hier irgendwas vertauscht mit dem Haggai hier. Da müsste eigentlich Kapitel 2 bei Kapitel 1 kommen. Weil jetzt plötzlich kommt Gott an und sagt, weißt du was, wisst ihr was, alles was ihr tut, ist eigentlich unrein, weil ihr nicht rein seid. Und in Kapitel 1 kommt er an und sagt, hey, bau doch meinen Tempel, komm und baut ihn. Warum schreibt das Gott in dieser, das sieht fast aus, als wäre die Reihenfolge vertauscht. Weil die fangen an, den Tempel zu bauen und dann kommt Gott an und sagt, pass mal auf, ihr seid eigentlich noch nicht rein. Würden wir sagen, warte mal, ich baue jetzt den Tempel Gottes, er hat mir gesagt, ich soll den Tempel bauen und jetzt kommt er an und sagt, ich bin nicht rein, also muss ich eigentlich aufhören. Aber wisst ihr, da geht's nicht drum. Und das ist das, was Gott immer wieder im Alten wie im Neuen Testament immer wieder klar macht. Er sagt nämlich, wenn dein Herz so ist, dass du dienen willst, wenn dein Herz ist, dass du dich einbringen willst und du dich einbringst, du wirst dann nicht heilig, weil der Dienst, den du tust, heilig ist oder am Leib des Herrn ist. Deshalb wirst du nicht heilig. Aber ich werde an dir arbeiten. Ich werde an dir arbeiten. Ich will dich reinmachen. Dann. Ich will dich heilig machen. Fang an, in mich rein zu investieren. Dann werde ich dich verändern. Dann werde ich dich in das verändern, in das ich dich haben will. In das, was wir uns manchmal wünschen. Zu sein, nämlich frei von diesem Körper und nicht dauernd auf die Nase zu fallen und zu versagen. Wie oft machen wir das? Ich denke manchmal so, oh Mann. Ich finde eigentlich, das Tollste, was am Himmel sein wird, ist, dass wir einen veränderten Körper haben werden. Der ganze Rest eigentlich, der ist zwar wunderschön und so weiter, aber irgendwie, was mir am Tollsten beim Himmel sein wird, wir werden einen Körper haben, der sinnlos ist. Wow. Da warte ich drauf. Ein Körper haben, der sinnlos ist, wo ich nicht mehr dauernd damit kämpfen muss, zu fallen, sondern dann falle ich einfach nicht mehr. Wow. Jetzt fallen wir noch. Aber Gott kommt an und arbeitet an uns. Wenn wir anfangen, uns in ihn rein zu investieren, wenn wir das Herz haben, uns von ihm verändern zu lassen, nämlich offen ihm gegenüber sind. Und das ist Gottes Gnade. Das war damals wie, wenn wir dran denken, Calvary Chapel, Chuck Smith, der ist nicht hergekommen und ist erst zu den Hippies gegangen und hat gesagt, Hippies, passt auf, ihr schneidet erst eure Haare und wascht eure Füße und wascht euch erstmal und dann könnt ihr kommen. Sondern ihr habt ja mit Sicherheit schon gehört, die Story mit dem Teppich. Die bekannte Teppich-Story von Costa Mesa. Da war, die hatten einen neuen Teppich gehabt in Costa Mesa. Die hatten endlich ihre eigenen Räume und hatten jetzt diesen neuen Teppich drin. Und Chuck, die jedenfalls die Ältesten hatten oder die Leiter damit, die hatten jetzt, weil der Teppich neu war, haben gesagt, oh Mann, wenn die ganzen Hebis kommen in ihre Dreckfüße, dann ist es ein bisschen schlecht. Und die sind dann hergegangen und haben ein Schild aufgestellt. Ist ja auch legitim. Und der neue Teppich ist ja teuer, kostet ja Geld. Die waren wahrscheinlich alle deutsch. Und Schwaben wahrscheinlich. Wir haben so lange in Stuttgart gewohnt. Die sind sehr, sehr sauber. Jedenfalls haben die dann so ein Schild an der Tür aufgehängt und haben gesagt, barfuß nicht. Also keiner darf hier reinkommen barfuß. Bare feet not allowed. Und Chuck kam an diesem Morgen früher. Und er ist ausgedeckt. Der war stinkesauer. Der hat dieses Schild abgerissen. Hat gesagt, wer hat dieses Schild aufgehängt? Und dann so die paar... Peace. Und er so, wisst ihr was? Wenn wir Leute raushalten, weil sie dreckige Füße haben, dann reißen wir unseren Teppich raus. Dann machen wir unsere Stühle weg und dann können alle Leute am Boden sitzen, solange die Leute hier reinkommen können. Das ist das, was wichtig ist. Und das ist das, was Gott, wie Gottes Haltung ist. Sogar dem Volk Israel gegenüber beim Bau an seinem Heiligtum, beim Bau an seinem Tempel. Er geht nicht her und sagt, okay, heiligt euch und dann baut den Tempel. Nein, er geht her und sagt, komm, hallo, aufwachen. Setz deine Prioritäten richtig. Setz deine Prioritäten richtig und dann fang an, mir zu dienen. Und dann kommt er im zweiten Kapitel und sagt, hey, was ist mit eurem Herz? Hier ist das erste Mal, wo das Herz vorkommt. Er sagt, hallo, was ist mit eurem Herz? Und leider gibt's Christen, die sind Christen, die wissen, die gehen in den Himmel und die dienen auch, aber ihr Herz ist nicht dabei. Und genauso war es hier beim Volk. Gott geht her und sagt, hallo, hey, ich will dein Herz haben. Ich will dein alles haben. Ich will, dass du mir mit deinem Herzen dienst. Das war, Gott war sehr gnädig. Ich habe mit 9 Jahren habe ich ihn kennenlernen dürfen durch christliches Elternhaus. Und dann habe ich aber leider nicht unbedingt den dichtesten Weg mit Jesus gegangen. 12 Jahre lang nicht. Ich wusste die ganze Zeit, ich bin Christ. Ich wusste die ganze Zeit, irgendwann gehe ich in den Himmel. Aber mein Herz war nicht dabei. Mein Herz war nicht ich da, Gott zu dienen. Ich war nicht Gott mit allem hingegeben. Gott war mein Erlöser, aber er war nicht mein Herr. Und das jedenfalls, das ist bei vielen Christen so, leider, den man immer wieder sieht. Und ich denke dann immer an mich, ich denke immer an mich selbst dann. Weil 12 Jahre lang war es bei mir so. Echt, ich habe allen möglichen Unfug gemacht. Ich wusste die ganze Zeit, ich gehe in den Himmel, weil ich wusste, Jesus ist mein Erlöser. Er ist für mich an diesem Kreuz gestorben. Und ich wusste, ich habe das angenommen. 84 am Juni, ich glaube der 15. war es. Da habe ich es klar gemacht. Da wusste ich, ich gehe nicht mehr den breiten Weg, sondern ich gehe den schmalen Weg. Und mein Herz war nicht dabei. Und irgendwann kam Gott und hat angeklopft. Der hat die ganze Zeit angeklopft. Am Anfang hat er so angeklopft und dann so. Und am Ende hat er dann so angeklopft bei mir. Und aber wisst ihr was? Gott hat mich zurückgeholt. Und das, ich bin ihm so dankbar dafür. Er hätte nicht viel brechen müssen. Da war eine lange Beziehung, die ist zu Ende gegangen. Da waren gesundheitliche Dinge, die sind zu Ende gegangen. Jobmäßig, finanziell. Das war echt krass. Und jetzt wünsche ich das keinem. Ich wünsche das keinem. Aber wisst ihr was? Wenn Gott seine Kinder züchtigt, dann hat er so eine ganz spezielle Art und Weise. Er macht das nicht so, sondern der macht das so. Der kommt von unten hinter. Der kommt so, batsch, und gibt uns einen von hinten drauf und dann, aber dass wir weitergehen. Dass wir so ist, er kommt nicht von oben auf uns runter, sondern, und so war es bei mir, und so ist es auch hier beim Volk. Er hat das Volk immer wieder, er hat dem Volk immer wieder, hey, die hatten echt das Gefühl, das wird alles zu nichts, das ist alles irgendwie nichts wert. Und, aber Gott hat ihnen einfach immer nur wieder diesen Klaps gegeben. Hallo, hallo, Batsch, hallo, guck auf mich. Guck, komm wieder zu mir zurück. Hallo, fang an, mich rein zu investieren. Und das hat er auch mit mir gemacht. Am Ende war es dann halt so heftig, dass ich brauchte das leider. Aber es hat mich dahin zurückgebracht. Und da bin ich Gott so dankbar drüber und so froh drüber. Und vielleicht macht er das jetzt heute bei dir, dass er dir diesen Klaps von unten gibt und sagt, hallo, vielleicht sitzt du irgendwo in deinem getäfelten Job oder in deinen getäfelten Fähigkeiten. Ich kenne euch nicht, als Gastredner ist das immer sehr einfach, so eine Gemeinde reinzukommen und so eine Predigt zu halten. Aber ich kenne euch nicht. Wir werden uns mit Sicherheit nochmal wiedersehen, aber vielleicht jetzt nie irgendwie tief Freunde werden oder so. Und da geht's auch nicht drum. Aber es geht drum, hey, du weißt und Gott weiß, wo du irgendwo in einem getäfelten Raum sitzt, in einem getäfelten Bereich sitzt, den du, wo du dran bastelst und machst, so wie das Volk. Und Gott anklopft und sagt, hallo, hey, hallo, ich bin auch noch da. Ich will nicht nur dein Erlöser sein, sondern ich will auch dein Herr sein. Richte dein Herz auf mich. Richte dein Herz auf mich. Und er macht das in Liebe. So wie mit dem Volk hier. Er geht nicht erst her und sagt, pass auf, erstmal werd heilig und dann reden wir noch über den ganzen Rest. Nein, er sagt, hey, ich hab dich lieb. Komm und diene mir. Komm und diene mir. Und dann werde ich dich verändern. Dann, wenn dein Herz richtig steht. Dann, wenn du einfach dich gebrauchen lassen willst von mir. Da, wo du stehst, da, wo du bist. Und dann, und Gott verspricht auch, dass er dann segnen wird. Und wisst ihr was? Der hat mich so gesegnet, ab diesem Zeitpunkt, wo ich Gott gesagt habe, Gott, ich gebe dir einfach alles hin. Ich gebe es dir einfach. Ich habe keine Ahnung, was meine Zukunft los ist. Ich habe keine Ahnung, was damit los ist. Keine Chance. Ich habe einfach nichts mehr. Gott, und ich gebe dir das. Ich gebe dir das alles ab. Ich gebe dir meine Zukunft ab. Ich gebe dir mein Leben ab. Ich gebe dir, egal welchen Bereich, Gott, ich will dir einfach alles geben. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Und ab dem Zeitpunkt hat Gott mich einfach gesegnet. Nein, ich habe nicht mehr Geld als vorher. Eigentlich weniger. Aber ich habe so viel wiedergekriegt an Familie, an Freunden. Gott sagt, hey, du wirst Segen wiederkommen. Wenn du anfängst, in mich zu investieren, wirst du nicht nur im Himmel wiederkriegen, sondern Sohn auf der Erde. Das verspricht er in seinem Wort. Wenn du anfängst, in ihn zu investieren, wird er dich segnen. Und er wird dich reichlich segnen. So wie das Volk hier. Die Frage, hey, ist euer Weinstock ein Feigenbaum, der Granatbaum und der Ölbaum? Hat er nicht getragen? Doch, der hat getragen. Euch geht's gut. Warum? Weil ihr angefangen habt, mir zu dienen. Und dann Vers 20. Wir lesen einfach noch den Rest noch durch bis 23. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats folgendermaßen. Sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jedem Tag, spricht der Herr der Herrscher an, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr. Und ich werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscher an. Das ist das, was Gott zu dir sagt. Er sagt, ich will dich zu einem Siegelring gleich machen. Und mit dem Gedanken muss man aufhören. Das ist nämlich total cool. Ein Siegelring ist das, was irgendwelche Könige, irgendwelche Herrscher hatten oder irgendwie irgendwelche Leute, die irgendeine Art von Autorität hatten. Und die haben dann in dieses Wachs den Siegelring eingedrückt. So, und dann war der Brief, der war verschlossen, versiegelt. Und er war versiegelt von demjenigen. Das heißt, die volle Autorität. Also der Inhalt dieses Briefes hatte die volle Autorität von dem Siegelgeber. Und man konnte immer am Siegel erkennen, wer ist dahinter. Wer ist der, der den Siegelring anhat. Und wenn Gott sagt, ich will dich zu meinem Siegelring machen, dann denke ich manchmal, oh Mann, das gibt doch einen sehr schäbigen Abdruck von mir, wenn er mich in Wachs reindrückt. Hey, aber das ist, was Gott mit dir machen will. Er will dich zu seinem Siegelring machen. Denn er hat dich erwählt, das sagt der Herr. So spricht der Herr, der Herrscher. Du sollst ein Abdruck von seiner Herrlichkeit werden. Ein Abdruck von seiner Liebe. Ein Abdruck von Gottes kompletter Herrlichkeit. Und Menschen werden dieses Stück Wachs ansehen. Was auch immer das ist, ob das deine Arbeitsstelle ist oder ob das dein, was weiß ich wo ist. Und die werden den Abdruck Gottes daran sehen. Wenn du sagst, Gott, ich will dir einfach dienen mit allem, was ich habe. Mit dem, was ich habe, mit dem bisschen, was ich habe, mit dem, was ich kann. Hier können Leute Musik spielen, das ist total super, das ist total genial. Und du sagst, das kann ich nicht und lernen kann ich auch nicht. Und von Technik kann ich auch, habe ich auch keine Ahnung, aber hey, keine Ahnung. Ich weiß, also bei uns in Stuttgart war es immer so, die Putzliste war immer die, die am wenigsten voll war. Und es war zwar immer so, wenn 2 Wochen in Folge mal Männer geputzt hatten, dann wurde es Zeit, dass wieder eine Frau putzt, damit es wirklich sauber wurde. Aber hey, das war manchmal schön zu sehen, wer sich da eingetragen hat. Einfach nur zu denen. Und ich weiß nicht, ich war interessanterweise, wo wir letztens hier waren, die Melanie und ich, das war am 30.04., das war ein Dienstagabend, da ging's um Gebiete von Dienst. Da haben wir eigentlich so ein bisschen Visionsabend genannt und der Günther sprach über Gebiete von Dienst. Und ich war ganz furchtbar frech, ich hab mir da einen Zettel gemacht und habe mitgeschrieben, welche Bereiche es bei euch gibt. Und da gibt's ohne Ende. Aber das will ich ja nicht vorlesen. Steht mir nicht zu. Es gibt ohne Ende von Bereichen hier. Auch das ist hier klein und alles noch sehr gemütlich und alles noch familiär. Aber genau das ist das Ding. Wenn du dich hier familiär zu Hause fühlst, dann verhalte dich so. Das hat mein Vater damals immer zu mir gesagt, wo ich zu Hause gelebt habe. Und das war immer so, wir hatten 5 Geschwister und dadurch hatten wir auch ein mehrstöckiges Haus. Und dann hat meine Mutter oder mein Vater oder sonst wer immer wieder was an die Treppe gestellt, wenn was hoch oder runter getragen werden muss. Da muss man nicht immer hoch oder runter laufen muss. So, und ich bin halt immer mit Anlauf die Treppe hochgelaufen und mit Anlauf die Treppe wieder runter. Ups. Und irgendwann, mein Vater hat dann immer wieder versucht zu mir zu sagen, hat gesagt, weißt du was, hey, das hier ist dein Haus. Du wohnst hier, du bist ein Teil hier, das ist deine Familie. Nimm doch einfach mit, was an der Treppe steht. Nimm's doch mit, wenn du so hoch gehst, dann nimm's doch mit. Und er hat das immer wieder gemacht. Er hat das immer wieder gemacht und ich bin ihm jetzt so dankbar dafür. Weil er hat mich zu einer Einstellung erzogen. Und das ist eine Einstellung, hey, die wir brauchen als Christen. Und die brauchen wir immer wieder. Es ist immer wieder eine Entscheidung zu sagen, okay, ich will einfach in diesem Leib dienen. Ich will das hier als meine Familie sehen. Ja? Von der Markus sagte mir vorhin, ja, mit den Folien, das ist manchmal so ein bisschen nicht so super organisiert und super ausgereift. Hey, das ist gut, dass es solche Bereiche in Gemeinden gibt, die nicht genau organisiert sind. Wie leider in Deutschland so sehr viel sein muss. Es ist wichtig, Organisation ist sehr wichtig. Aber manchmal ist es so wichtig, Bereiche zu haben, die nicht definiert sind mit Personen. Damit wir einfach sehen können. Damit wir die Augen offen halten können und das tun können. Da gibt es von Andreas Malessa, gibt es so ein fromm deutsches Wörterbuch. Da sind so alle möglichen frommen Begriffe drin und dann schlägt man unter Pastor nach. Und unter Pastor steht, die Definition von Pastor ist die eierlegende Wollmilchsau. Der Pastor, der einfach alles kann. Der macht den Worship, der macht die Lehre, der macht die Jugendarbeit und die Seniorenarbeit und wenn er noch Zeit hat, die Kinderarbeit bei speziellen Events und dafür ist doch der Pastor da, oder nicht? Oder? Nein. Wir sind eine Familie, wir sind der Leib. Wir sind alle der Leib. Der Pastor ist da zum Lehren, den hat Gott als den Hirten eingesetzt. Wir können uns alle als dumme Schafe verhalten und einfach nur essen, wo er uns gerade hinführt. Oder wir können anfangen, mitzuarbeiten, ein Teil zu sein, uns einzubringen in dem Leib, einzubringen in dieser Familie, diese Sicht zu haben, hey, steht er das an der Treppe, dann nehme ich es mit. Oder ist da was dreckig? Oder hey, wo kann ich? Einfach uns gegenseitig zu unterstützen dadurch. Oder wo braucht jemand Gebet? Oder hey, egal wo, hab einfach die Augen offen. Gott verlangt nicht von dir, dass du erst schwimmen musst. Gott sagt, komm, trau dich. Und wenn es in die Hose geht, ja und? Glaubst du, dass ich souverän bin und das gerade biegen kann? Ja, ich sag's in meinem Wort immer wieder, glaub's einfach. Deshalb, du kannst es riskieren. Wie die sprechen. Du kannst es riskieren, dass das schiefläuft. Wir können das. Weil Gott souverän ist. Und er ist unser Gott und er will unser Gott sein. Vater, danke, dass wir dich haben. Herr, dass du uns erwählst, obwohl wir so brüchige Gefäße sind. Herr, dass du uns erwählt hast, dass du uns auswählst, aussuchst. Herr, hilf uns. Hilf uns zu sehen, wo du uns haben willst. Wo du uns haben willst, einfach in deinem Reich zu dienen, dir zu dienen, dich zu verherrlichen. Dich zu verherrlichen in unserem Job. Dadurch, dass wir einfach nur unseren Job gut machen oder in der Schule. Einfach nur in der Schule so gut wie möglich sind. Für dich. Oder in unserer Familie oder hier in der Gemeinde, Herr. Herr, gib du uns deine Einstellung, deine Haltung, gib du uns deine Sicht für das Dienen, für Dinge einfach, die nötig sind. Herr, dass wir Diener nach deinem Herzen werden.